Ja, ich grüße euch sehr herzlich. Ich freue mich, dass ich so ganz überraschend da sein kann. Ich freue mich nicht darüber, dass eure Pastoren krank sind. Aber der Hans-Peter Bruck, der hat mich diese Woche mal angeschrieben und gefragt. Hans-Peter war mein Nachfolger in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hochstetten. Ich bin seit 2 Jahren im Ruhestand und wir wohnen wieder da. Und er dachte, das ist nicht so ein weiter Weg und wir kennen uns ganz gut. Und es war eine schöne Zeit auch in der Zusammenarbeit mit ihm. Das Highlight war für uns immer der Mittwoch. Da haben wir uns 1 Stunde getroffen zum Gebet natürlich, zum Austausch über die Arbeit in der Gemeinde und vor allem auch zum Kaffee trinken. Und jeder hat dann so was Süßes mitgebracht. Und das haben wir immer sehr genossen, denke ich gerne zurück. Und von daher sind wir auch noch immer gut im Kontakt. Er hat mir dann noch so unter der Hand gesagt, ja, wir haben gerade so eine Themenreihe, wir werden jünger. Und da sage ich, oh, dachte ich, meine Güte, da kann ich ja nicht einsteigen direkt in, ich weiß nicht, eure Vorüberlegungen. Aber es hat mich dann doch so ein bisschen herausgefordert, sage ich, das Thema heute, über Nachfolge oder Jüngerschaft nachzudenken und da vielleicht so einen Beitrag, so einen kleinen Exkurs, einen ganz anderen Beitrag zu bringen, als ihr es eigentlich gedacht hattet. Wir werden jünger und es geht bei mir um Matthäus 5, 1 bis 3. Ich lese es aber erst später. Zunächst mal ein paar Verse vorher, als Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Ich lese Matthäus 4, ab Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich ihr Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und dann wird kurz erzählt, wie Jesus unterwegs war. Keine Aktivität der Jünger, er predigt das Evangelium, heilt Krankheit, Gebrechen des Volkes und so weiter, ist unterwegs. Und dann kommen wir zu dem Text, den ich mit euch so ein bisschen anschauen möchte. Die Jünger, müssen sich so vorstellen, das waren jetzt also die ersten 4, die hatten alle oder weniger Ahnung als ihr von Jüngerschaft oder von Nachfolge. Also für die war das ganz attraktiv, so dieser Gedanke, wir werden jünger. Die hatten keine Vorstellung davon, keine Erfahrung in der Jüngerschaft. Und ihr habt ja da so, du hast es vorgelesen, bei der Predigt so ein tolles Papier erstellt. Also das könnten wir fast so zur Bibel anfügen, so auf den ersten. Das klang sehr perfekt und sehr tiefsinnig. Und Jesus startet hier jetzt, wie ihr, zu dem Thema mit seiner ersten Unterrichtseinheit zum Thema Jüngerschaft. Ich habe euch den Text auch mal mitgebracht. Matthäus 5, 1 und 2. Als Jesus die Volksmenge sah, das war da, was ich kurz erwähnt habe, war unten am See und hat gepredigt und da kamen viele Leute und er hat viele geheilt und böse Geister ausgetrieben und alles und da war eine ganze Menge Volks. Und dann wird uns erzählt, als er die Volksmengen sah, stieg er auf einen Berg, auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Was er sagt, kommt gleich. Jesus, viele Leute um ihn herum, und er ruft dann auf und sagt, ich gehe jetzt auf den Berg, der ist einfach losmarschiert. Vielleicht waren manche bei euch schon Israel da auf dem Berg der Seligpreisung. Das ist nicht so ein riesiger, nicht so ein richtiges Kletter, keine Kletteraktion, sondern muss halt sich ein Stück bewegen. Und zwar wahrscheinlich heiß. Und er setzt sich, und das ist nach jüdischer Sitte so das Signal, jetzt kommt eine Lehre. Also beim Beten standen sie, die Juden, und dann, wenn der Lehrer sich setzte, dann beginnt der Vortrag. Und die Jünger, die viel Interesse hatten, wahrscheinlich auch die 4 dabei und andere, die er schon so im Blick hatte und die vor allem Jesus im Blick hatten, die haben sich so um ihn herumgesetzt. Es traten seine Jünger zu ihm, steht so in unserem Text. Sie kommen in seine Nähe und viele, so können wir annehmen, von dem Volk, die begeistert waren von Jesus, die gingen aber gar nicht mit auf den Berg. Manche waren dabei, vielleicht so in der 2. Reihe, und Jesus beginnt mit dem Unterricht. Und Jesus ist, ich finde Jesus einfach immer wieder krass. Er ist so in manchem so ganz anders als wir. Ich weiß nicht, was ihr jetzt in der FEG hier als erste Unterrichtseinheit bringen würdet. War das die erste? Okay, vergleichen wir mal. Was sagt Jesus? Ich nehme auch nur den ersten Teil raus. Was sagt Jesus in seiner ersten Unterrichtseinheit? Ich überlasse euch das Urteil, ob das eine Werbung ist für Jünger werden oder eher, boah, was soll das? Jesus sagt, wir haben es hier, er lehrt sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Also ich empfinde diese erste Unterrichtseinheit nicht so attraktiv. Vielleicht geheimnisvoll und denke, ich weiß nicht, wer von euch sich da jetzt berufen will und sagt, Jünger werden, das ist das Programm der FEG Heidelberg, da bin ich voll dabei. Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Himmelreich. Wir schauen uns das mal so ein bisschen näher an. Mir ist dabei eine Begebenheit eingefallen aus meinem Leben, die ist gar nicht, noch nicht lang her, ein paar Wochen. Und zwar, ich habe eine Schwester, die ist behindert und hat in einer Wohnung noch gewohnt bis vor kurzem, im tiefen Schwarzwald im Süden, war ein halbes Jahr, konnte sie das Bett nicht mehr verlassen, Pflegedienst morgens, Pflegedienst abends. Und es stand wirklich, es war direkt Weihnachten, es stand ein Umzug in eine Kurzzeitpflege an, es ging einfach nicht mehr anders, sie tagsüber zu versorgen. Wir sind ja dann 2,5 Stunden weg gewesen, meine Frau und ich, und konnten das ja auch gar nicht leisten. Und da war die Frage zwischen Weihnachten und Neujahr, Corona, Feiertage, so zwischen den Jahren, kriegst du einen Transport, Liegentransport über 200 Kilometer in dieser Zeit ganz kurzfristig, also so von heute auf morgen. Und ich hatte so spontan den Gedanken, okay, wir packen sie einfach bei uns ins Auto. Also sie lag ein halbes Jahr schon nur im Bett, nicht mal mehr im Rollstuhl, wurde da versorgt und ich dachte, ja, wir müssen die so schnell wie möglich in dieses Pflegeheim bringen, 200 Kilometer weg. Und ich habe sie gefragt, könntest du dir das vorstellen? Wenn die Not groß ist, ist man ja zu vielen Dingen bereit und nachher überlegt man erst vielleicht, was das so bedeutet. Sie hat zugestimmt und was ist dann passiert? Dann, nachdem das so beschlossen war, ging es bei mir in meinem Kopf los, wie soll das gehen? Wie soll ich diese Frau, diese erwachsene Frau, in das Auto bringen? Habe einen Sohn angerufen, würde so eventuell mitfahren, da aus Karlsruhe gegen. Ja, ich würde mitfahren, denke ich, aber wir zwei, wie sollen wir diese Frau, die ein halbes Jahr im Bett lag, ne, und sehr zerbrechlich, sehr fragil ist, heil in dieses Auto bringen, heil rausbringen? Ich weiß nicht, ob das jemand sich reinversetzen kann. Der Entschluss war da, ich war dann auch gut, aber dann das Überlegen, wie soll das eigentlich gehen? Und ich habe mir Sorgen gemacht und ich habe wirklich Stunden nicht geschlafen in einigen Nächten vorher und immer überlegt, was man wie am besten machen könnte. Ich habe da nicht so viel vertraut, dass ich sage, ja gut, ich bin ja so lange mit Jesus unterwegs und ich weiß, er sorgt für seine Leute, für meine Schwester, für mich und für diese ganze Geschichte. Sondern es war ganz klar, ich muss es schaffen. Und wie kriege ich das hin zusammen mit meiner Frau? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Also ich bin nun wirklich schon lange mit Jesus unterwegs und habe wirklich tolle Erfahrungen mit ihm gemacht. Und trotzdem ist wieder bei Null, fängt wieder ganz unten an und muss wieder ganz neu Vertrauen finden. Und ich muss sagen, ich habe kein Vertrauen gefunden oder so, sondern Gott hat mich einfach beschämt. Irgendwann sagt der Pflegedienst dort, wo sie war, an dem Ort, wir setzen sie bei ihnen ins Auto. Und ich habe schon gar nicht gewagt, die zu fragen, weil ich dachte, die finden das gar nicht gut, dass wir das so machen. Wir setzen sie ins Auto. Oh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und typisch, wie man so ist manchmal. Und dann war meine Sorge nur noch die, wie kriege ich die da raus? Ja, also man könnte sagen, das ist jetzt geschafft. Also mindestens 50% oder mehr schon sind geschafft. Und Gott hat auch gezeigt, seinem jahrzehntelangen Jünger, dass er da ist, wie kriege ich sie raus? Und dann sind wir da gefahren und es ging alles auch gut. Der Pflegedienst hat sie mir reingesetzt. Das ging alles wirklich prima. Wir kommen ins Pflegeheim. Ich komme rein, sage, wir sind die und die, wir haben uns angemeldet. Ja, okay, da war so ein jüngerer Mann und die Pflegedienstleiterin sagt, du komm mal mit. Die gehen hin, nehmen den Rollstuhl, nützen die Frau raus, sitzen den Rollstuhl und schon war sie in ihrem Bett. Und ich stehe da und habe mich geschämt. Denke, oh Herr, jetzt bin ich so lange mit dir unterwegs und du beschämst mich dermaßen, so wenig Vertrauen. Und du bist einfach da und sorgst, dass es gut wird. Wir werden jünger. Ich finde das Thema genial. Es hat mich richtig inspiriert auch. Wir werden es immer wieder. Also wir können nicht sagen, wir haben so ein Level erreicht von Jünger nach 40 Jahren Christsein oder mehr noch, dass alles von alleine geht. Und wir sind immer wieder, also ich vielleicht ihr auch, vielleicht auch Gemeinde, immer wieder bedürftig in den alltäglichen Herausforderungen, die wir so haben, zu erleben, dass Gott da ist. Ob das geistliche Herausforderungen sind in der Gemeindeleitung, in der Gemeinde als Mitarbeiter oder auch allein zu wissen, ich bin Kind Gottes. Und das ist manchmal auch schon eine geistliche Herausforderung, wenn man sich selber erlebt, dass man sich fragt, ist es wirklich so? Bin ich jetzt wirklich Kind Gottes oder bin ich jetzt irgendwo auf Abwägen oder liebt er mich noch? Auch da ist immer wieder so ein neuer Zuspruch von Gott her nötig, so erlebe ich das. Wir werden jünger. Ich weiß nicht, was so eure Intention genau ist. Ihr habt ja die Zukunftswerkstatt und alles so gemacht. Mir ist so ein Satz eingefallen, wo ich mit einem kleinen Team überlegt habe für unsere Gemeinde Thema. Und es waren lauter junge Leute, 25 und drunter. Und die haben mir dann das Thema gegeben, oder wir wollen das miteinander bearbeiten für den Gottesdienst, was sie so beschäftigt. Muss ich immer besser werden, um gut genug zu sein? Muss ich immer besser werden, um gut genug zu sein. Da geht's auch um das Geistliche, nicht nur um die Schule und Job und Studium. Ich habe euch mal so ein schönes Bild mitgebracht. Also ich mache auch so ein bisschen Coaching, da gibt's diese Skalierung von 1 bis 10, wo denkst du, dass du gerade bist und wo willst du hin und wo willst du nach einer Stunde sein und so. Ist sogar eine Skalierung, die bei minus 10 anfängt, ne, und die da gucken nicht so fröhlich auf der linken Seite und da wird's immer netter hier. Und ich fände es total spannend, ne? Ich kann mir das ja jetzt so leisten, weil ich ja nicht hier als Pastor bin, mal zu fragen, wo würdet ihr euch jetzt gerade sehen im Blick auf Jüngerschaft? Wo wollt ihr denn hin nach diesen, wie viele Predigten? 5 oder so? 5 Predigten. Wo wollt ihr dann sein? Ist die FEG Heidelberg, dann sind da alle zwischen 8 und 10 plus, ne? Und dann flutscht die Gemeinde. Ihr merkt, ist ein bisschen, ich nehme das jetzt nicht ganz so ernst mit diesem, aber wir leben schon in so einer Zeit, wo man alles optimiert. Man versucht, alles zu optimieren. Ich leide manchmal, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Wir haben 5 Kinder und inzwischen 13 Enkel und die sind ja alle mal gestillt worden. Und wenn du dann liest, wie sich die Mütter mühen, die richtigen Methoden zu finden im Internet, bei der Hebamme im Internet, wenn sie dann gut Englisch können, auch noch aus USA die Tipps. Und da denkst du manchmal, mach doch einfach, wie ihr so das so empfindet, aus Intuition raus. Man versucht immer zu optimieren oder wie schlafen die Kinder durch und viele andere Themen natürlich auch, die uns alle betreffen. Es ist gut und ich liebe auch das Coaching und es hilft wirklich, Dinge zu bewegen. Aber gerade bei dem Thema Jünger werden merke ich, man kommt immer wieder in einen, vielleicht sogar einen roten Bereich. Also ich habe im roten Bereich gefühlt, wo Gott einen dann abholen möchte. Und ich finde, da ist dieses Wort von Jesus einfach richtig gut. Er setzt sich hin zu seinen Leuten dort auf dem Berg, kommen wir zurück, und sagt zu ihnen, hört einfach mal zu, wie meine Vorstellung von Jüngerschaft aussieht. Das ist ja die sogenannte Bergpredigt, da gibt es dann auch verschiedene Aussagen. Ich beschränke mich nur auf die eine, weil ich denke, die passt so schön zum Thema Jüngerschaft. Glückselig. Kommen wir zurück zu diesem Bibelvers, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig wollen wir eigentlich alle sein. Das ist so ein Segensruf, glücklich zu bereisen. Oder man könnte es einfach auch so sagen, aus der Sicht einer, der dir zuspricht, du bist zu beglückwünschen, du bist zu beglückwünschen. Und wenn du dann in meinem Zahlenstrahl da im roten Bereich bist oder kommt einer und sagt, du bist zu beglückwünschen, sagst du, es läuft gerade nicht gut. Also es gibt nichts, wo du mich dafür preisen könntest oder wo du mich beglückwünschen könntest. Jesus macht genau das. Die Segensempfänger, von denen er spricht, sind die Armen im Geist. Und er gibt ihnen eine ganz große Verheißung, nämlich das Reich ihnen gehört, das Reich der Himmel. Ich erkläre das alles noch ein bisschen jetzt auf dem Weg. Glückselig die Armen im Geist. Wer fühlt sich von euch im Moment so, wird sich so einschätzen, als ein armer Mensch im Geist? Ich weiß nicht, also ich finde das nicht so viel, nicht so attraktiv. Und deshalb bin ich auch ein bisschen erschrocken, als ich diesen Vers mir da ein bisschen näher angeschaut habe. Denke, das ist also der Einstieg von Jesus zum Thema Jüngerschaft. Was ist ein Armer im Geist? Wenn man vom Hebräischen ein bisschen schaut, was Armut bedeutet, umfassend, dann, und das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Satz, und ich glaube, das ist der Schlüssel auch, den zu verstehen, Jesus zu verstehen an der Stelle. Ein Armer im Geist ist ein Mensch, der in einer Situation ist, vielleicht auch eine Notlage, die das Eingreifen von Gott, von Jahwe, Altes Testament, nötig macht. Also der Arme im Geist ist im Grunde ein Bedürftiger. Das ist einer, der sagt, ich habe es nicht im Griff, sondern ich brauche für die kleinen und großen Herausforderungen meines Lebens Gott. Das ist ein Armer im Geist nach diesem Text. Also das ist nicht einer, da ist nicht der menschliche Geist gemeint, nicht einer, der jetzt einfach ein bisschen nicht so begabt ist vielleicht oder materiell arm ist oder der nicht so eine gute Bildung hat, das ist da nicht gemeint. Sondern das ist einer, der kann reich oder arm sein, der kann gebildet oder weniger gebildet, was auch immer sein, sonst einer, der weiß, ich brauche Gott. Und wenn einer sagt, ich brauche Gott, dann hat Gott ganz viele Möglichkeiten mit seiner Macht, wir haben es auch gesungen am Anfang, mit seiner Macht in ein Leben hineinzukommen und ganz Großes zu tun. Das gilt auch natürlich für Gemeinde. Geistliche Armut heißt im Grunde bedürftig zu sein. Ich brauche Gottes Gnade, um diese Gewissheit zu behalten. Ich bin sein Kind. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche immer wieder seine Vergebung. Wir werden jünger. Heißt nicht, wenn wir dann irgendwo ein Level erreicht haben, dass wir keine Vergebung mehr brauchen, sondern das ist immer wieder da. Ich brauche seine Geistbegabung und so weiter und so fort. Ich lese euch mal ein paar Bibelverse vor, wo diese Bedürftigkeit rauskommt. Da ist der David, der hat den Riesen besiegt, der hat sein ganzes Volk gerettet und er sagt, Psalm 51, 11, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und nicht vor meinen Sünden und tilge meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Schaffe in mir, also du. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Große Bedürftigkeit, da ist einiges schiefgelaufen im Leben von diesem großen Mann. Und er weiß, ich bin so ein Armer im Geist geworden, obwohl ich den Goliath besiegt habe und voll gerettet habe. Und trotzdem bin ich wieder ein Bedürftiger. Jesus sagt, als er seine Jünger dann viel später losgeschickt hat nach der Auferstehung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Wir werden jünger. Wir werden jünger, wenn wir wissen, er hat alle Macht und deshalb gehen wir hin. Noch ein Beispiel, eine andere Richtung. Paulus, der große Apostel, der uns so viel Gutes aufgeschrieben hat, hat uns unter anderem auch aufgeschrieben in 2. Korinther 12, nachdem er Gott gebeten hat, dass er ein Problem in seinem Leben, Pfahl im Fleisch nennt er es, aus seinem Leben nehmen soll, sagt Gott zu ihm, der Herr zu ihm, also Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum, sagt Paulus, will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Ich bin noch nicht so weit, ich kann mich noch nicht meiner Schwachheit rühmen, dass ich denke, wenn ich ganz schwach bin, dann kann Gott Großes tun. Vor jeder Predigt, auch heute Morgen, sitze ich im Auto und denke, oh, ist immer eine ganz große Herausforderung, die mich eigentlich überfordert. Und trotzdem geht man, und darum schreibt er, bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, arm im Geist nenne ich es mal, dann bin ich stark. Der rühmt sich nicht seiner Schwachheit in dem Sinn, dass ich kann nichts, ich mag nichts und Gott kann mich auch nicht gebrauchen. Sondern wenn ich schwach bin, dann hat Gott die Möglichkeit, mich völlig auszufüllen und mir alles zu geben, was mir fehlt, und das ist eine Menge. Oder noch eine andere Situation. Verfolgungszeit, sagt Jesus, Verfolgung, und ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden, das ist Matthäus 10. Und dann sagt Jesus zu ihnen, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Also auch da wieder, wir werden jünger, indem wir einfach offen sind und bereit sind für das Reden des Geistes Gottes in unserem Leben. Und das ist immer wieder neu. Und ich finde, die Logik auch ist wirklich da, wenn Paulus sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Ja, ich kann ja nur voll werden, wenn in mir also nicht schon alles belegt ist für den Heiligen Geist. Also Raum zu schaffen für sein Reden. Das ist das, was Jesus hier seinen ersten Jüngern sagt, glückselig die Armen im Geist. Da hat Gott so viel Raum, mit seiner ganzen Power da reinzukommen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also ihrer, denen gehört im Grund das Reich der Himmel. Was ist da gemeint? Jesus sagt hier, gerade sie, die Armen im Geist, erhalten das Reich der Himmel. Also die wissen, dass sie mit leeren Händen vor Gott kommen dürfen, also so bei unserer Zeitstrahlung, vielleicht im roten Bereich sogar, im Negativbereich. Und Gott sagt, jawohl, ihr seid, kommt mir gerade recht, mit euch will ich meine Herrschaft aufbauen. Das Reich der Himmel, vielleicht ein bisschen befremdlich, alter jüdischer Ausdruck fürs Reich Gottes, das ist uns geläufiger, denke ich. Jesus sagt hier, die zukünftigen Segnungen, die gehören euch. Ihr werdet am Reich Gottes, an der Königsherrschaft teilnehmen, sobald sie Gott am Ende der Zeit herbeiführt. In der Zukunft, aber auch schon in der Gegenwart. Gegenwärtige Segnungen. In allen Herausforderungen des Alltags. Pflegeheim, Kurzzeitpflege und so. Und andere Dinge. Bin ich für euch da? Ist er für den da, der seiner Hilfe bedarf und das auch zum Ausdruck bringt? Wir werden jünger. Bedeutet eigentlich so aus meiner Sicht, keine Ahnung, ob das im Papier habe ich nicht mehr im Kopf, aber wir bleiben bedürftig persönlich, wir bleiben bedürftig als Gemeinde. Wenn wir jetzt nochmal kurz denn auch als Gemeinde nochmal den ganzen Text anschauen, 1-3, ich lese es nochmal. Als Jesus die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jüngerschaft hat damit angefangen hier schon, dass Jesus sie berufen hat, und dann aber auch die Lehre, jetzt was ihr vorhabt, dass sie mitgingen auf den Berg, dass sie sich seiner Lehre auch ausgesetzt haben. Die mussten sich also entscheiden, ob sie diese Mühsal des Aufstiegs da auf sich nehmen und mitgehen. Und es gibt eine Scheidung auf dem Berg, dass manche blieben zurück. Manche haben sich in die zweite Reihe gesetzt und manche haben wahrscheinlich auch gesagt, das ist hier nicht ausdrücklich erwähnt, kommt später öfter mal. Also mit dieser Grundlage, mit diesem Verein will ich eigentlich gar nicht unterwegs sein. Ich will zu den Starken gehören, zu den, ja, die Gott gar nicht so brauchen. Wir haben es doch im Griff. Also, und da bin ich beim Thema auch meiner Predigt, habe lange überlegt, der Bergprediger lässt uns wissen, dass wir den Weg der Jüngerschaft oder den neuen Weg mit leichtem Gepäck beginnen dürfen und auch mit leichtem Gepäck unterwegs sein dürfen. Ich muss sagen, also diese kleine Geschichte, und da gibt es noch viele andere, wo ich jetzt erzählt habe mit meiner Schwester, hat mich einerseits beschämt und andererseits hat es mich auch wieder vorgemacht, dass ich dachte, ja, Jesus weiß es ja, wie es ist. Und deshalb muss ich jetzt nicht 40 Jahre Erfolge vorweisen, damit ich sein Wort verkündigen darf, sondern ich bin einer, der immer wieder jünger wird, der immer wieder zurückgeführt wird zu dem, was Jesus eigentlich ist. Und das ist, finde ich, so was Schönes. Also mit leichtem Gepäck. Vor 9 Jahre vor meinem Ruhestand stand so aus meiner Sicht nochmal ein Wechsel an, dass man sagen, naja, Gemeindegründung, Das sind jetzt 10 Jahre gewesen, ein bisschen mehr. Das ist okay, das ist genug. Und jetzt nochmal eine neue Herausforderung. Und wir haben überlegt, sollen wir diesen Wechsel anstreben? Und ich war eigentlich überzeugt, das ist gut. Ich habe professionelle Beratung in Anspruch genommen. Ein paar Mal mit ganz tief, also mit ja, richtig gut. Und ich wusste, Mensch, ich habe viel Erfahrung. Und das Pastorenprofil der neuen Gemeinde hat wirklich richtig gut gepasst. Und ja, meine Einstellung war schon Herausforderung, ja bitte, so jetzt gerade nochmal in den letzten Jahren alles geben, du hast ja viel Erfahrung, du kennst deine Begabung, du hast ein relativ gutes Image, auch in dem Umfeld, wo du unterwegs bist. Und dann kam, in Anführungszeichen, ein überzeugender Auftritt von mir oder von uns, meiner Frau und mir, in der Mitgliederversammlung. Und sie haben uns mit 100% berufen. Und nach 4,5 Jahren habe ich die Kündigung gekriegt. Ja, also da ist einiges dazwischen gewesen, aber es gab gewichtige Gründe, nicht leichtes Gepäck, gewichtige Gründe für uns dahin zu gehen und für die Gemeinde uns zu berufen und für den Arthur Schmidt, den ihr noch kennt, Bundessekretär, uns auch hinzuschicken. Es gab gewichtige Gründe, wir waren überzeugt, das ist es. Und dann, da war einiges so dazwischen, das ging also nicht von jetzt auf nachher, auch wir haben Fehler gemacht, oder ich weiß nicht hundertprozentig, im Nachhinein weiß man noch mehr, aber wenn du dann von deinen Brüdern ein Schreiben per Post bekommst, Kündigung, innerhalb von 3 Tagen, Büro auflösen, Computer abgeben, Schlüssel abgeben, dann denkst du, du bist im falschen Film. Ja? Gott mutet uns so manches zu. Warum erzähle ich das? Nicht, weil das schlimm war oder so, ist schon lange vorbei und auch bewältigt. Wir haben dann auch gewechselt, hatten eine gute letzte Dienstzeit, sondern einfach das, es hat alles gepasst, menschlich. Zahlenstrahl 10 hier, 10 plus 10. Und es hat doch, ich weiß nicht warum, es ist nicht gegangen. Und so sind wir dann mit leichtem Gepäck und großer Traurigkeit wieder weitergefahren. Ich habe gemerkt, alle Erfahrungen und alle große Herausforderungen und ein ganzes Image und alles ist Schall und Rauch. Es kommt einfach darauf an, mit Gott unterwegs zu sein, wenn es sein muss, auch weiterzuziehen. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr manche Dinge habt, wo ihr das Warum nicht beantworten könnt. Ich kann es heute nicht beantworten, aber es ist okay so. Und mancher sagt ja, wir werden dann Jesus mal fragen, aber ich glaube, in der Ewigkeit interessiert mich das gar nicht mehr. Aber dann müssen wir mal gucken, wie das dann wird. Aber ich erzähle das einfach so, wenn man denkt, du bist jetzt auch als Pastor auf so einem Level, wo das einfach nur funktionieren kann, auch in einer schwierigen Situation. Und du merkst, es geht nicht, es ging nicht. Also, und dann stehst du wieder da, vor Gott und vor einer neuen Gemeinde mit leeren Händen. Und wisst ihr was? Es fühlt sich gar nicht schlecht an. Es fühlt sich gar nicht gut an. Da ist ein Druck weg und da ist, also, so haben wir das erlebt. Es war keine leichte Zeit, ist auch immer noch so im Herzen drin, klar. Aber ich find's fantastisch, dass Jesus habe nichts, ich nenne es mal so, das Reich der Himmel, die Königsherrschaft verspricht. Wir werden Jünger, um die Königsherrschaft Gottes mitzugestalten. Wir werden Jünger, aber wir sind immer wieder mit leeren Händen vor ihm. Und wir dürfen das sein und das ist okay. Und ich empfinde es total befreiend. Und ich hoffe, dass ich das euch so ein bisschen vermitteln kann, mitgeben kann, dass die sich da im Zahlstrahl, im roten Bereich vielleicht finden und sagen, in dieser Gemeinde, das ist vielleicht so ein hohes Level. Ich kenne die Gemeinde ja schon von Anfang an. Ich weiß nicht, wie das heute im Einzelnen ist. Aber da ist ein hohes Level. Und ob wir da irgendwie gerade die Habenichtse, denen hat Gott eine ganz große Verheißung gegeben. Und das ist toll. Und dann sehen wir auch die rettende und auch die helfende Nähe von Gott kann nie eigener Besitz werden. Du musst dich eigentlich schämen, wenn du nach 40 Jahren Christsein da dir so einen Kopf machst wegen so einer Verlegung deiner Schwester oder so. Und da können wir andere Beispiele noch aufzählen. Sie gehört denen, diese Hilfe Gottes, die seine Nähe suchen und die leeren Hände auch öffnen für sein Schenken. Ich finde es so schön, diese Verheißung, die Gott da gibt. Und er möchte das hineingeben in alle unsere Lebensbereiche. Jüngerschaft ist ja nicht nur Gemeinde oder geistliche Dinge, sondern es sind ganz praktische Alltagsdinge, wie jetzt das mit meiner Schwester und andere Dinge. Mit großer Freizügigkeit habe ich mir in Rot aufgeschrieben, nochmal, verschenkt Jesus seinen Besitz an alle, die mit sich selber unzufrieden sind, die geistlich vielleicht heute Morgen auch nicht gut drauf sind, die vielleicht noch gar nicht so viel von wissen, was es bedeutet, jünger zu werden, die mir, die nicht gut drauf sind, dir, mir oder vielleicht auch der Gemeinde. Und da hat Gott einfach eine große Verheißung draufgelegt. Ihr habt es hoffentlich verstanden. Es ist gut, Bildung zu machen. Es ist gut, Programme zu machen. Es ist alles gut. Wir können ganz viel drumherum machen. Aber das Eigentliche, das muss wirklich von Gott kommen. Vielleicht will Gott gerade die gebrauchen, wo wir denken, die sind unfähig, die wir verachten, die da im roten Bereich sind. Und man fragt ja gern die von 7 bis 10, ne, und denkt, da kommt die Gemeinde voran. Gott hat da manchmal einen anderen Maßstab. Zum Schluss noch ein Bibelwort, oder fast zum Schluss, das mich schon lange begleitet, aus Propheten Zacharia, das auch nochmal zusammenfasst. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Zerubabel. Steht da, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch die menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewegen. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. So werden wir jünger. Und dann ist mir noch eingefallen, wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen, dann sehen wir alt aus. Wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen, sehen wir alt aus. Wir wollen ja jünger werden. Und das gilt auch für Gemeinde. Gemeinde, die selber die Dinge in die Hand nimmt und denkt, jetzt, die sieht irgendwann bald aus. Eine Zeit lang schaffen wir das, stemmen das und dann sehen wir irgendwann alt aus. Das gilt für uns persönlich, gilt für die Gemeinden. Christina, ich denke an deine Predigt nochmal. Eigentlich ist es nicht so viel anders. Wenn du gesagt hast von Johannes 15, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ist eigentlich das Gleiche, was ich jetzt auch gesagt habe. Aber in mir bleiben macht er deutlich, allein kann ich es nicht stemmen. Persönlich nicht, als Gemeinde nicht. Und zum Schluss, ich war am letzten Donnerstag, wir haben in der Gemeinde angefangen, Gottesdienste für Senioren anzubieten, Donnerstagnachmittags, und da war ich so am Vorbereiten. Ich leite die auch und habe mir so Gedanken gemacht, da war ich noch im Gemeindehaus und dann kam plötzlich ein Gedanke oder je nachdem, wenn man sagen, eine Eingebung oder ein Eindruck oder keine Ahnung, du fahr doch mal kurz da und da vorbei. Da hatte ich vorher nie dran gedacht in dem Moment, weil man ist ja fokussiert auf den Gottesdienst und so weiter. Und ich habe das einfach gemacht und habe zwei, also er ist krank, der Mann ist krank, zwei Leute angetroffen, die sehr fertig waren. Und ich wusste, ich kann nicht lang bleiben, war kurz da, habe zugehört. Da darf ich noch mit euch beten, habe gebetet, bin wieder gegangen, bin rausgegangen und dann ist die Frau mit mir gegangen unter Tränen und sagt, wir waren so fertig, wir wussten nicht mehr weiter. Und dann kamst du. Das ist jünger werden. Ich habe nicht den Plan gehabt. Ich habe auch keinen Plan gehabt, was ich da sagen will. Sondern ich bin einfach gegangen und dann hat Gott es so geschenkt. Und das wünsche ich euch persönlich und das wünsche ich auch der ganzen Gemeinde. Amen.